Ja, nachdem wir jetzt den Herrn gelobt haben mit Singen und mit wunderbaren Botschaften, ja, möchte ich heute gerne euch auch eine Botschaft aus dem lebendigen Wort Gottes mitbringen, oder habe ich mitgebracht. Und ich weiß nicht, ob ihr es im Vorfeld mitbekommen habt, Ralf und ich, wir haben uns dieses Jahr schwer getan mit einem Termin. Es wurde immer wieder verschoben, einmal waren es unsere Gründe, einmal auch nicht unsere Gründe. Und ja, ich bin dem Herrn auch dankbar, dass es trotzdem geklappt hat. Ja, und in der Vorbereitungszeit habe ich mir lange Gedanken gemacht, was soll ich denn für eine Botschaft heute denn vorbereiten? Und meistens ist es ja so, die meisten Predigten, die man vorbereitet, beschäftigen einen selbst oder die Umstände um ihn herum. Und mir hat der Herr ein ganz bestimmtes Kapitel auf das Herz gelegt, was für mich sehr, sehr wichtig ist, aber auch für jeden Einzelnen. Und zwar ist es so, es geht um die Folgen des Sündenfalls. Die Folgen des Sündenfalls. Und speziell werde ich heute mit euch auf das Kapitel in 1. Mose 4 drauf eingehen, die Verse 1 bis 16. Darüber möchte ich heute mit euch gemeinsam predigen. Ja, und aber um das Kapitel 4 zu verstehen, müssten wir eigentlich Kapitel 1, Kapitel 2 und Kapitel 3 durchlesen, damit wir Kapitel 4 nachvollziehen können. Nur machen wir das heute aus dem zeitlichen Mangel nicht, dass wir alle drei Kapitel auf die eingehen werden. Aber ich möchte kurz so einen kleinen Rückspann auf das Kapitel 3. Und zwar können wir alles, der Sündenfall. Adam und Eva haben gesündigt. Ja, und haben die Beziehung zu Gott gestört. Und da sehen wir schon die ersten Folgen in diesem Kapitel, in dem Kapitel 3. Und ich möchte nur auf ein paar Folgen, was wir in diesem Kapitel schon zwischen Gott und den Menschen, was wir dann sehen. So lesen wir in 1. Mose 3, in Vers 8, ich werde nicht die Verse vorlesen, sondern der Mensch konnte nicht mehr vor das Angesicht Gottes treten. Wir sehen, Adam hat sich versteckt. Adam wurde was bewusst. Er hat das, was Gott ihm aufgetragen hat, nicht zu tun, hat er getan. Dann lesen wir weiter in Vers 15, Feindschaft zwischen dem Menschen und der Schlange, dem Teufel. Und in Vers 16, 1 weiter lesen wir, unter Schmerzen Kinder gebären. Das ist das, was Gott dann der Frau aufgetragen hat durch die Folgen des Sündenfalls. Und dass das Verlangen wird auf den Mann gerichtet sein. Er aber wird über sie herrschen. Sehen wir heute genau diese Folgen, die damals Gott den Menschen aufgetragen hat, sehen wir heute. In Vers 17 lesen wir, der Erdboden wird verflucht, unter viel Mühe wird der Mann seinen Lebensunterhalt erwerben. Dort steht, im Schweiße deines Angesichts. Und ja, ich weiß nicht wie ihr, manche arbeiten von euch wirklich körperlich und im Schweiße des Angesichts, ich nicht. Aber dafür habe ich halt umso mehr Stress, seelische Belastungen, die Unruhe, die in einem herrscht, die Sorgen, wie man seine Familie ernährt. Das alles ist durch die Folgen des Sündenfalls. Und ein weiterer, wo wir auch erkennen, der Mensch und die Schöpfung wurden sterblich. Wir sehen es tagtäglich, junge wie alte Menschen sterben, ja auch Tiere, alles wurde sterblich. Und der Mensch wurde aus dem Garten, aus der Gemeinschaft mit Gott vertrieben. Die Beziehung zu Gott wurde gestört. Das sehen wir nur in diesem einen kurzen Kapitel, in diesem dritten Kapitel von 1. Mose. Und während in dem dritten Kapitel die Sünde und ihre Folge gegen Gott stattgefunden hat, lesen wir jetzt im vierten Kapitel, wo wir jetzt näher darauf eingehen möchten, die Sünde und die Folge gegen den Menschen. Der erste Mord und seine Folgen. Und ich möchte gerne aus 1. Mose 4, die Verse 1 bis 16 lesen. Die meisten von euch kennen diese Geschichte zwischen Kain und Abel und auf die möchte ich heute gerne näher drauf eingehen. So lesen wir, ich lese aus der Schlachter-Übersetzung. Und Adam erkannte seine Frau Eva und sie wurde schwanger und gebar den Kain und sie sprach, ich habe einen Mann erworben mit der Hilfe des Herrn. Und weiter gebar sie seinen Bruder Abel. Und Abel wurde ein Schafhirte, Kain aber ein Ackerbauer. Und das geschah nach geraumer Zeit, dass Kain dem Herrn ein Opfer darbrachte von den Früchten des Erdbodens. Und auch Abel brachte Opfer dar von ihrem Fett. Und der Herr sah Abel und sein Opfer an, aber Kain und sein Opfer sah er nicht an. Da wurde Kain sehr wütend und sein Angesicht senkte sich. Und der Herr sprach zu Kain: Warum bist du so wütend und warum senkt sich dein Angesicht? Ist es nicht so, wenn du Gutes tust, so darfst du dein Haupt erheben. Wenn du aber nicht Gutes tust, so lauert die Sünde vor der Tür und ihr Verlangen ist auf dich gerichtet. Du aber sollst über sie herrschen. Und Kain redete mit seinem Bruder Abel, und es geschah, als sie auf dem Feld waren, da erhob sich Kain gegen seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Da sprach der Herr zu Kain: Wo ist dein Bruder Abel? Er antwortete: Ich weiß es nicht. Soll ich meines Bruders Hüter sein? Er aber sprach: Was hast du getan? Horch, die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir vor dem Erdboden. Und nun sollst du verflucht sein von dem Erdboden hinweg, der seinen Mund aufgetan hat, um das Blut deines Bruders von deiner Hand zu empfangen. Wenn du den Erdboden bebaust, soll er dir künftig seinen Ertrag nicht mehr geben. Ruhelos und flüchtig sollst du sein auf der Erde. Und Kain sprach zum Herrn: Meine Strafe ist zu groß, als dass ich sie tragen könnte. Siehe, du vertreibst mich heute vom Erdboden, und ich muss vor deinem Angesicht verbergen und ruhelos und flüchtig sein auf der Erde. Und es wird geschehen, dass mich totschlägt, wer mich findet. Da sprach der Herr zu ihm: Fürwahr, wer Kain totschlägt, der zieht sich siebenfach Rache zu. Und der Herr gab dem Kain ein Zeichen, damit ihn niemand erschlage, wenn er ihn fände. Und Kain ging weg von dem Angesicht des Herrn und wohnte im Land Not, östlich von Eden. So viel zu dem Wort Gottes in diesem Kapitel, in den Versen 1 bis 16. Die meisten Kinder kennen auch diese Geschichte von Kain und Abel. Aber was mir ja in der Vorbereitung so wichtig geworden ist und was ja mir der Herr so aufs Herz gelegt hat, und zwar: Wir sehen in unserer Welt, überall ist Sünde. Aber was mich so verwundert und manchmal so schockiert, ist einfach diese Gleichgültigkeit, mit der wir mit Sünde umgehen. Und deshalb möchte ich gerne auch die Überschrift meiner Predigt geben oder habe ihr gegeben: Wie reagierst du auf Sünde, wenn Gott dich zurechtweist? Wie reagierst du auf Sünde, wenn Gott dich zurechtweist? Und ich habe diesen Abschnitt oder dieses Kapitel in 4 Szenarien eingeteilt, die uns dargestellt werden, die an verschiedenen Orten auch teilweise spielen. Und so möchte ich gerne Szenario für Szenario durchgehen und was der Text uns sagt und vor allem, was er auch zu uns sagt. Das erste Szenario, da geht es um die Geburt von Kain und von Abel und vor allem auch um die Reaktion von Eva. Im zweiten Szenario, da werden wir sehen, dass es um Anbetung geht, Opfer der beiden Brüder und vor allem auch um die Reaktion Kains. Im dritten Szenario geht es um den Brudermord und im vierten Szenario, da geht es um die Reaktion Gottes und Kains und vor allem die Entscheidung von Kain, sich von Gott zu entfernen. Im ersten Szenario, da lesen wir gerade in den ersten beiden Versen: Und Adam erkannte seine Frau Eva, und sie wurde schwanger und gebar den Kain. Und sie sprach: Ich habe einen Mann erworben mit der Hilfe des Herrn. Und weiter gebar sie seinen Bruder Abel, und Abel wurde ein Schafhirte, Kain aber ein Ackerbauer. Adam erkannte seine Frau, heißt so viel wie: Er ist mit ihr intim geworden. Vorher war es nicht, oder lesen wir zumindest nichts in der Schrift, aber ab dem Zeitpunkt ist Adam intim mit seiner Frau Eva geworden. Für uns ist, oder für mich war es wichtig, die erste Geburt fand nach dem Sündenfall statt. Dadurch sind wir von Natur aus Sündern. Und in Psalm 51, Vers 7 sagt David: Siehe, in Schuld bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Das heißt, vor dem Sündenfall gab es keine Kinder. Deswegen muss uns immer wieder bewusst werden, dass wir von Natur aus Sündern sind. Und wir feiern jetzt auch Weihnachten und feiern jetzt auch die Geburt Jesu Christi. Wenn es dem nicht so wäre, dann stellt sich auch die Frage, wieso ist Jesus Christus dann auf diese Welt gekommen, wenn wir gute Menschen von Natur aus wären. Und das sind wir nicht. An einer anderen Stelle lesen wir in den Psalmen auch, da sagt David, siehe, Kinder sind eine Gabe des Herrn oder ein Geschenk oder ein Erbteil des Herrn. Kinder sind ein Segen, aber unsere menschliche Natur, das heißt, die ist von Natur aus sündig. Und deswegen brauchen wir auch Rettung und deswegen brauchen wir auch den Jesus Christus, den wir im Glauben annehmen müssen. Die Reaktion Evas bei der Geburt von Abel, verzeiht mir bitte, wenn ich Abel und Kain immer wieder verwechsle, aber die Reaktion von Kain, da sagt sie, ich habe einen Mann erworben mit der Hilfe des Herrn. Und wenn wir dann auch sehen, was Kain bedeutet, aber was Abel bedeutet ist, dann sehen wir auch schon, dass sie wahrscheinlich in Abel dachte, das ist der Verheißene, ja, Jesus Christus ist, der in Kapitel 3 vorher angekündigt wurde, ist, wo er sagt, du wirst ihn in die Ferse stechen. Und nach kurzer Zeit, musste Eva wahrscheinlich feststellen, okay, das ist nicht dieser verheißene Messias in Kain. Und deswegen hat auch Abel diesen, Nichtigkeit Hauch bekommen. Und da können wir erkennen, dass, wie die Eva auf Kains Geburt so ein Hoch hatte und ihm so viel eingeräumt hatte, dass es der Verheißene ist und bei Abel nichts. Und wir sehen auch die Wahl der Berufe von Kain und Abel. Abel wurde Schafhirte und Kain wurde ein Ackerbauer, sagen wir. Und das sind alles Berufe, die der Herr schon angekündigt hat, vorher in dem Kapitel 3. Im Kapitel 3 sagte er, du sollst dir die Schöpfung untertan machen, die Tiere, und auf der anderen Seite sollst du sie bebauen. Also das heißt, es spricht nichts dagegen, dass der eine den Beruf gewählt hat und der andere den anderen Beruf. Szenario 2 lesen wir von den Versen 3 bis 7. Und es geschah nach geraumer Zeit, dass Kain dem Herrn ein Opfer darbrachte und von den Früchten des Erdbodens. Und auch Abel brachte ein Opfer dar von den Erstlingen seiner Schafe und von ihrem Fett. Und der Herr sah Abel und sein Opfer an, aber Kain und sein Opfer sah er nicht an. Da wurde Kain sehr wütend und sein Angesicht senkte sich. Und der Herr sprach zu Kain, warum bist du so wütend und warum senkt sich dein Angesicht? Ist es nicht so, wenn du Gutes tust, so darfst du dein Haupt erheben, wenn du aber nicht Gutes tust, so lauert die Sünde vor der Tür und ihr Verlangen ist auf dich gerichtet, du aber sollst über sie herrschen. Ich habe diese und letzte Woche einige Gespräche geführt, auch in der Familie, warum der Herr Abel sein Opfer anerkannte und Kains nicht. Und es waren sehr gute, intensive Gespräche, auch herausfordernd, weil die Personen haben zu mir gesagt, sie können nicht Gottes Reaktion verstehen, weil beide brachten doch am Opfer dar. Kain, sowohl auch Abel. Und der ausschlaggebende Vers oder Hinweis in diesem kurzen Abschnitt ist, und es geschah nach geraumer Zeit. Es geschah nach geraumer Zeit. Kain und Abel wurden ja von Eva und Adam großgezogen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass in dieser Zeit, in dieser geraumer Zeit, Eva und Adam intensiv sich mit ihren Söhnen unterhalten haben, was das richtige Opfer für Gott ist. In Kapitel 3 davor lesen wir, dass nach dem Sündenfall Adam und Eva erkannt haben, dass sie gegen Gott verstoßen haben und sie nackt waren, dass sie aus Blätter Kleider sich gemacht haben. Und später lesen wir, dass Gott diese Blätter wegnahm, nicht dass der Mensch sich selbst was macht, sondern durch ein Opfer, durch ein Blutopfer, ihnen Felle gegeben hat. Das heißt, für ihre Sünde ist jemand gestorben. Und so muss auch Kain und Abel bewusst gewesen sein, was denn das richtige Opfer ist um Gott ein wohlfälliges Opfer zu bringen. Und vor allem können wir auch hier erkennen, an den Reaktionen, gerade an der Reaktion von Kain, dass es um den Herzenszustand, um die Denkweise geht. Und dann sehen wir, bei Kain hat Gott es nicht wohlgefällig, weil er das Herz von Kain kannte. Und bei Abel, das Opfer, da hat er es angenommen, weil er auch seinen Herzenszustand im Endeffekt genau wusste. Und Kain wird von Gott zurechtgewiesen, Abel nicht. Und wenn wir verstehen wollen, warum im Alten Testament jetzt eine Reaktion Gottes bezüglich auf Kain und Abel ist, werden oft uns im Neuen Testament viele, viele Beispiele dargebracht. Und warum Abel sein Opfer Gott wohlgefällig war und Kains nicht, lesen wir in dem Kapitel mit den Glaubenshelden von Hebräer 11. Alle, die eine Bibel hier haben, dürfen aufschlagen, Hebräer 11, die Verse 1 und 2 und die Verse 4. Und dann können wir auch vielleicht nachvollziehen, warum Gott Abel sein Opfer angenommen hat und Kains nicht. Hebräer 11, die Verse 1 und 2 und die Verse 4. In Hebräer 1 und 2 lesen wir, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Durch diesen, also durch den Glauben, haben die Alten ein gutes Zeugnis erhalten. Und in Vers 4 lesen wir, durch Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer. Die Elberfelder übersetzt hier ein vorzüglicheres oder ein größeres Opfer dar als Kain. Durch ihn erhielt er das Zeugnis, dass er gerecht sei, indem er Gott über seine Gaben Zeugnis ablegte, und durch ihn redete er noch, obwohl er gestorben ist. Abel wird überführt, Gott in rechter Weise anzubeten. Es wurde ihm bewusst, dass nicht seine Eltern vergeben brauchten oder nur seine Eltern, sondern auch er persönlich. Und das war der Grund, warum er Abels Opfer annahm und Kains nicht. Und ich habe lange recherchiert, um einfach die richtigen Worte zu finden, um darzustellen, warum Abel sein Opfer Gott wohlgefällig war und Kains nicht. Und ein wunderbarer Kommentar ist von William MacDonald. Und das möchte ich euch mal gerne vorlesen, was er über diesen Abschnitt sagt oder allgemein über Abel. Und er schreibt Folgendes. Er sagt, Abel muss eine Offenbarung gehabt haben, dass sich der sündige Mensch Gott nur aufgrund vergossenes Blutes nähern konnte. Und vielleicht hätte er dies von seinen Eltern gelernt. Erst nachdem Gott sie mit Leibröcken, also aus Tierhäuten gefertigt, bekleidet hatte, bot sich ihnen wieder die Möglichkeit zur Gemeinschaft mit Gott. Und das lesen wir auch. Erst nachdem Gott sie mit Tierhäuten eingekleidet hat, in 1. Mose 3, 21. Jedenfalls ließ Abel Glauben erkennen. Er wusste es nicht. Er hat in dem Moment seinen Eltern geglaubt. Als er Gott mit dem Blut eines Opfers nahte. Das Opfer Kain bestand aus Pflanzen und Früchten. Bei ihm war also kein Blut dabei. Aber illustriert die Wahrheit der Errettung durch den Glauben? Abel illustriert die Wahrheit der Errettung durch den Glauben. Kain steht für den vergeblichen Versuch des Menschen, sich selbst durch gute Werke zu erlösen. Kain steht für den vergeblichen Versuch des Menschen, sich selbst durch gute Werke zu erlösen. Sehen wir überall um uns herum. Und George Cutting weist darauf hin, dass es nicht die persönlichen Vorzüge Abels waren, die Gott dazu führten, ihn als gerecht anzusehen. Vielmehr waren es die Vorzüge des Opfers, das er brachte, und sein Glauben daran. Und genau so ist es mit uns. Wir werden nicht wegen unseres Charakters oder wegen unserer guten Werke gerechtfertigt, sondern nur aufgrund der Tatsache, dass das Opfer Christi vortrefflich ist und wir auf dieses Opfer vertrauen. Abel wurde von Kain ermordet, weil das Gesetz die Gnade hasst. Der selbstgerechte Mensch hasst die Wahrheit, dass er sich nicht selbst erretten kann und sich auf die Liebe sowie Gnade Gottes verlassen muss. Und doch Abels Zeugnis war nicht umsonst. Durch diesen Glauben rettete er noch heute. In gewissem Sinne ist es durch den Glauben möglich, dass die Stimme eines Menschen noch immer reden kann, auch wenn der Mensch schon selbst im Grab liegt. Der Herzenszustand von Abel war es, warum Gott sein Opfer wohl angefällig angesehen hat und keins nicht. Und dann sehen wir die Reaktion von Kain, wo der Herr zu ihm sprach: Warum bist du so wütend und warum senkst du sein Angesicht? Ist es nicht so, wenn du Gutes tust, so darfst du dein Haupt erheben? Wenn du aber nicht Gutes tust, so lauert die Sünde vor der Tür und ihr Verlangen ist auf dich gerichtet. Du aber sollst über sie herrschen. Das Erste, was mir auffällt, ist eine rhetorische Frage von Gott, wo er sagt: Ist es nicht so, wenn du Gutes tust, so darfst du dein Haupt erheben? Ich weiß nicht, ob ihr alle gut in der Schule wart, ich nicht. Ich habe ab und zu auch schlechte Noten nach Hause gebracht und ich wusste, ich muss es abends meinem Papa zum Unterschreiben hinlegen. Gibt es heute wahrscheinlich in der Form so nicht. Aber an dem Tag, da habe ich es nicht gewagt, irgendwie meinem Papa vor die Augen zu kommen. Und wenn er mich angeschaut hat, habe ich auch nicht, sondern eher mein Haupt war unten, weil ich wusste, ja, in meinem Gewissen, dass ich ja nicht gelernt habe und das Resultat lag auf dem Papier. Und so war es auch mit Kain. Kain wusste, dass sein Opfer nicht wohlgefällig ist. Und Gott hat ihm auch noch eine Chance gegeben und ihn dann auch zurechtgewiesen und sagt auch noch einen Appell, eine Aufforderung: Du aber sollst über sie herrschen, über die Sünde herrschen. Und nachdem Kain überführt und zurechtgewiesen wurde oder wird, sehen wir eine Reaktion. Und in den meisten Fällen gibt es nur zwei Reaktionen, wenn Menschen von Gott überführt werden. Die erste Reaktion ist entweder Buße und Umkehr oder die zweite Reaktion ist keine Ansicht und Abkehr. Schlimm wird es nur, wenn das Herz sich nach und nach gegen Gott verhärtet. Und das ist ein Prozess, das sehen wir am Beispiel von Pharao, wo man so viele Möglichkeiten bekommt, wo Gott einen Menschen zurechtweist, aber wir diese Gnade nicht in Anspruch nehmen und von uns weisen. In diesem zweiten Szenario wird nicht nur Kain, sondern es werden auch viele Fragen in erster Linie an uns gestellt. Wie reagieren wir, wenn wir von Gott zurechtgewiesen werden? Wie reagieren wir, wenn Gott uns zeigt, wo wir falsch gehandelt haben? Gott benutzt auch Menschen, die uns zurechtweisen in unserer Umgebung. Wie reagieren wir, wenn wir zurechtgewiesen werden, dass unsere Anbetung egozentrischer Natur ist? Dass es mehr um uns und um unsere Leistung geht und nicht um Christus und um seine Gnade und seine Liebe. Wenn Gott zu uns durch sein Wort spricht und durch Geschwister spricht, dass wir nur Konsumenten sind, sprich uns nicht am Gemeindeleben beteiligen, in Form von Diensten, in Form von Finanzen, in Form von Zeit. Wie reagieren wir darauf? Wir leben in einer Zeit, wo wir eine Denkweise entwickelt haben: Ich komme sonntags zum Gottesdienst, mache das, was mir Spaß macht, eventuell noch zu diversen Jugendstunden und Attraktionen, aber alles andere betrifft mich nicht. Dann sind wir der Meinung, dann mache ich ja bereits genug. Das reicht ja schon. Aber da kann ich dir an dieser Stelle sagen: Gott möchte nicht, dass wir etwas für ihn tun. Er möchte es schon, aber nicht in dieser Denkweise. Weil das ist die Denkweise von Kain. Und in Römer 12, Vers 1 lesen wir, Römer 12, Vers 1, wo Apostel Paulus an die Gemeinde in Rom schreibt: Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Andere Übersetzungen sagen, euer folgerichtiger, dem Wort gemäßer Gottesdienst. Wie reagieren wir? Gott möchte nicht in erster Linie das, was für ihn tun, sondern er möchte uns. Er möchte mich mit allem, was ich habe. Eine Reaktion, die es gibt, die lesen wir in Sprüche 19, Vers 3. Sprüche 19, Vers 3. Und da sagt der Schreiber in diesem Kapitel: Die Torheit des Menschen verdirbt seinen guten Weg und dann zürnt sein Herz gegen den Herrn. Die Torheit des Menschen verdirbt seinen guten Weg und dann zürnt sein Herz gegen den Herrn. Ich möchte euch an einem Beispiel verdeutlichen, wie die Sünde ist. Und meine größte Angst, ich würde sogar sagen Phobie, die ich habe, ist vor Schlangen. Also ich fürchte mich sehr vor Schlangen, weil ich nicht einschätzen kann, sind sie giftig oder nicht. Und wir in Deutschland sind da ausnahmslos, also in manchen Gebieten, in Bayern gibt es die Kreuzotter, so, aber ansonsten treffen wir hier nicht an. Mein Schwager Waldi, der geht im April wieder nach Peru, da ist es so, dass da das Gras immer ganz kurz gemäht werden muss, weil da im Dschungel Schlangen überall rumkriechen. Und er tötet sie, aber erst nach dem Töten kann er feststellen, war es eine giftige oder war es nicht. Aber so sehr ich auch die Angst vor den Schlangen habe, faszinieren mich diese Tierchen auf der anderen Seite doch. Und ich schaue mir gerne Berichte, Berichterstattungen an. Und ich weiß nicht, ob ihr diesen Beruf Schlangenmelker könnt. Schon mal was davon gehört? Und zwar ist es so, die Schlangen werden gehalten, das sind dann von den giftigsten und weniger giftigen. Und er packt dann die Schlange und geht dann hin und nimmt dann ihren Kopf und versucht sie dann zu melken, um das Gift von ihnen wegzunehmen. Und zwar ist es so, man unterscheidet immer zwischen zwei Arten von Gift. Einmal macht es das Blut ganz, ganz dünn, dass es wirr ist, und einmal macht es ganz, ganz dick, sodass die Adern verstopfen. Und mit diesem Gift, was man dann melkt, kann man dann Gegengifte erstellen. Oder auch in der Medizin, in der Pharmaindustrie, ist es mehr und mehr, dass man gerade das Klapperschlangengift in einer hochdosierten Form verdünnt, und bei Schlaganfällen und Herzinfarkten spritzt man das ein und es bahnt sich seinen Weg und tut wieder diese Arterie freipusten. Und wir sehen hier, hochgiftig, aber wenn es unter Kontrolle gehalten wird, sehen wir, was wir einen Nutzen davon haben. Auf der anderen Seite sind diese Schlangen eingesperrt. Und der Mann, der diese Schlangen fängt, der hat immer so einen Stock, immer einen gewissen Sicherheitsabstand. Aber in der freien Natur haben wir das oft nicht. Und mich fasziniert die Geduld und welcher Intensität Schlangen oft ihre Beute jagen und wie geduldig sie hinterherjagen, bis sie tatsächlich es haben. Und sie liegen oft in einem Hinterhalt, getarnt. Man kann nicht erkennen, ist es ein Ast oder ist es eine Schlange. Und es gibt Arten, die können bis zu 2 Jahren ohne Nahrung auskommen. Sie passen ihren Stoffwechsel an und dann 2 Jahre. So ist es auch mit der Sünde, die vor unserer Herzenstür lauert. Wie eine Raubkatze, geduldig auf den richtigen Augenblick, um im richtigen Moment zuzuschnappen, wenn wir uns nicht in Acht nehmen. Und wisst ihr, was an der Schlange das Fatale ist? Ihr ist es egal, welche Beute sie tötet. Das kann eine Ratte sein, aber es können auch kleine, winzige, putzige Kätzchen sein. Wenn sie Hunger hat, dann tötet sie alles. Und so wie mit der Schlange, so schlägt die Sünde auch zu, wenn sie die Möglichkeit hat. Ob ich jung bin oder alt, ob ich schön bin oder auch nicht, ob ich reich bin oder arm, ob ich wichtig und angesehen bin oder nicht, ihr ist es völlig egal, Hauptsache zuschnappen und töten. Und Petrus vergleicht die Sünde oder den Teufel, der die Sünde ja ist, wie eine Raubkatze. In 1. Petrus 5, Vers 8 sagt er, 1. Petrus 5, Vers 8, seid nüchtern und wacht. Das ist eine Aufforderung, seid nüchtern und wach, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wenn er verschlingen kann. Und auch hier in unserem Text gibt Gott Abel noch eine Chance und warnt ihn: Du aber sollst über sie, über die Sünde, herrschen. Vom zweiten Szenario kommen wir jetzt zum dritten, die Verse 8 bis 12, und da lesen wir: Und Kain redet mit seinem Bruder Abel, und es geschah, Als sie auf dem Feld waren, da erhob sich Kain gegen seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Da sprach der Herr zu Kain: Wo ist dein Bruder Abel? Er antwortete: Ich weiß es nicht. Soll ich meines Bruders Hüter sein? Er aber sprach: Was hast du getan? Horch, die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir vor dem Erdboden. Und nun sollst du verflucht sein vor dem Erdboden hinweg, der seinen Mund aufgetan hat, und das Blut deines Bruders von deiner Hand zu empfangen. Wenn du den Erdboden bebaust, soll er dir künftig seinen Ertrag nicht mehr geben. Ruhelos und flüchtig sollst du sein auf der Erde. Hier sehen wir die Folgen eines verhärteten Herzens. Und das geschieht immer etappenweise. Immer etappenweise. Und was mir zu Beginn in diesem dritten Szenario auffällt, dass Kain absolut nicht auf Gottes Ermahnung eingeht. Gott spricht zu ihm im Vers 7, aber wir sehen keine Reaktion von Kain. Wir sehen eine völlige Gleichgültigkeit. Stattdessen geht er hin und redet zu Abel, und wir erkennen in drei Schritten die Verstocktheit seines Herzens. Das erste, was er tut, ist vertuschen statt bekennen. Vertuschen statt bekennen. Wir sehen Arroganz statt Demut, und wir sehen, die Gnade wird beiseite geschoben, nicht in Anspruch genommen. Und dann sehen wir auch noch hier, das werden wir im vierten Szenario sehen, Selbstmitleid statt Zerbruch. Und uns muss bewusst werden, Sünde zerstört nicht nur unsere Beziehung zu Gott, sondern auch unsere Beziehung zu den Menschen und vor allem zu denen, die mir am nächsten stehen. Sünde ist wie eine Raubkatze, die das zerschlägt, die da zuschlägt, wenn es die Möglichkeit bekommt. Und wir müssen uns bewusst werden, Sünde beraubt in erster Linie Gott, Sünde betrübt andere, Sünde betrügt Gott. Sünde beraubt Gott, sie betrübt andere und sie beraubt Gott. In Szenario 4, die Verse 13 bis 16, da lesen wir: Und Kain sprach zum Herrn: Meine Strafe ist zu groß, als dass ich sie tragen könnte. Siehe, du vertreibst mich heute vom Erdboden, und ich muss mich vor deinem Angesicht verbergen und ruhelos und flüchtig sein auf der Erde. Und es wird geschehen, dass mich totschlägt, wer mich findet. Da sprach der Herr zu ihm: Fürwahr, wer Kain totschlägt, der zieht sich siebenfach Rache zu. Und der Herr gab dem Kain ein Zeichen, damit ihn niemand erschlage, wenn er ihn fände. Und Kain ging hinweg von dem Angesicht des Herrn und wohnte im Land Not, östlich von Eden. Das Land Not, oder wie es hier mit N-O-D geschrieben wird, heißt so viel wie umherschweifend und flüchtig. Und was können wir hier bei Kain beobachten, was wir auch bei uns selbst, aber auch bei vielen anderen Menschen beobachten können? Wir sehen in seiner Reaktion: Meine Strafe ist zu groß, als ich sie tragen könnte. Wir sehen Selbstmitleid, keine Reue, keine Demut, kein Bitten um Vergebung, keine Einsicht, nur Selbstklagen über sich, sieht sich eher als Opfer und nicht als Täter. Und was das Fatale ist, Kain sucht sogar in Gott die Schuld. Er sagt zu ihm: Siehe, du vertreibst mich heute vom Erdboden, und ich muss mich vor deinem Angesicht verbergen und ruhelos und flüchtig sein auf der Erde. Und es wird geschehen, dass mich totschlägt, wer mich findet. Ich weiß nicht, ob ihr diese Aussagen kennt, aber wenn ich mit Menschen auf der Arbeit oder mit Menschen auf der Straße oder in meiner Familie mich unterhalten, dann sagen sie immer wieder zu mir: Meine Sünden sind so groß, dass mir vergeben werden kann. Ich bin so ein schlechter Mensch und habe so viel Unrechtes getan, dass Gott mir nicht vergeben kann bzw. vergeben wird. Und das sind Menschen wie Kain, die zu stolz sind, um anzuerkennen, dass Jesus am Kreuz für alle Sünden gestorben ist, auch für die allergrößten. Nur der Mensch muss es auch in Anspruch nehmen. Aber dafür ist Treue und Demut notwendig. Ansonsten ist der Tod Jesu am Kreuz für diese Menschen völlig umsonst gewesen. Der Unterschied zwischen David und Kain war, dass David nach seiner Sünde Folgendes betete. Er sagte, der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind, und er hilft denen, die zerschlagenen Geistes sind. David erkannte seine Schuld, als er überführt wurde, und bei ihm fand dieser Zerbruch statt, den wir bei Kain nicht nachlesen können, sondern, wie wir schon gehört haben, in Sprüche 19, Vers 3, die Torheit des Menschen verdirbt seinen Weg und dann zürnt sein Herz gegen den Herrn. Und hier sehen wir diesen Zustand, das Herz von Kain zürnt gegen den Herrn. Und was mir immer wieder auffällt, die Menschen fürchten sich von den Folgen, von den Konsequenzen der Sünde viel mehr als von der Sünde selbst. Wir Menschen, ich auch, wir fürchten uns mehr vor den Folgen, vor den Konsequenzen der Sünde als vor der Sünde selbst. Anstatt vor der Sünde, diese zu begehen, sich zu fürchten, haben wir eher vor den Folgen Angst. In Sprüche 1, Vers 7, da sagt der Salomo zu seinem Sohn, die Furcht des Herrn, das heißt, die Ehrfurcht vor dem Herrn, die Scheu davor, Gott durch Sünde herauszufordern, ist der Anfang der Erkenntnis. Nur Toren verachten Weisheit und Zucht. Und in Sprüche 15, Vers 33, da sagt der Schreiber, die Furcht des Herrn ist die Schule der Weisheit und der Ehre geht Demut voraus. Kain wollte Ehre, aber ohne sich seinem Schöpfer zu demütigen. Stattdessen wurde er von seinem Stolz zerfressen. Und obwohl Kain keine Reue noch Einsicht zeigt, erweist sich Gottes Gnade und Güte gegen ihn und Kain muss nicht sterben. Was für eine wunderbare Gnade und Güte hier der Herr gegen Kain erweist. Gott verspricht ihm sogar, dass er ein Zeichen an ihm macht, sodass niemand ihn tötet. Ich weiß nicht, was für ein Zeichen das war, muss irgendetwas sein, so steht hier nicht. Aber wir sehen hier, welch wunderbare Gnade vom Herrn gegenüber Kain. Und die Reaktion von Kain lesen wir in Vers 16. Und Kain ging hinweg von dem Angesicht des Herrn und wohnte im Land Not, östlich von Eden. Obwohl der Herr ihm so viel Gnade erwiesen hat, entschloss sich Kain, von Gottes Angesicht wegzugehen und wählte stattdessen den Weg des Flüchtlingen, ständig auf der Flucht zu sein, umherschweifend, ein ruheloses Leben in ständiger Angst. Und schon damals sprach der Herr zu seinem Volk, sowie zu Kain, in Jeremia 6, Vers 16, da sagt der Herr zu seinem Volk, so spricht der Herr, tretet hin an die Wege und schaut und fragt nach dem Pfaden der Vorzeit, welches der gute Weg ist und wandelt darauf, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Sie aber sprechen, wir wollen nicht darauf wandeln. Und so wie Kain sich bewusst von Gott entfernte und nicht den Weg des Herrn einschlug, obwohl er alles wusste, so ist es auch heute bei uns. Wir möchten gerne unsere eigenen Wege gehen, obwohl uns bewusst ist, dass dieser Weg, den wir eingeschlagen haben, uns sehr viel Unruhe beschert. Und wie das Volk Gottes sich bewusst gegen den Herrn oder gegen den Weg des Herrn entschieden hat, so entscheiden viele Menschen sich bewusst gegen die Wege des Herrn und leben lieber stattdessen in einer ständigen Unruhe. In seinem Brief warnt Judas eindringlich und sagt, wehe ihnen, denn sie sind den Weg Kains gegangen. Wehe ihnen, denn sie sind den Weg Kains gegangen. Dieser Brief wurde an Christen geschrieben und warnt uns eindrücklich, geht nicht den Weg Kains, dieser Weg führt ins Verderben. Stattdessen werden wir ermahnt zu einem Leben in Heiligung und werden ermahnt oder werden aufgefordert, Jesus Christus nicht abzuweisen. Kain fand keine Ruhe mehr. Wisst ihr, wo wir die Ruhe finden? Nur in Jesus Christus, nur in Gott finden wir Ruhe. Und so möchte ich gerne zum Schluss kommen und möchte gerne Psalm 4, Vers 9 euch vor Augen führen. Psalm 4, Vers 9, das ist ein Abendgebet von David. Und in diesem Psalm betet er am Schluss, sagt er, ich werde mich in Frieden niederlegen und schlafen, denn du allein, Herr, lässt mich sicher wohnen. Ich werde mich in Frieden niederlegen und schlafen, denn du allein, Herr, lässt mich sicher wohnen. Wenn wir uns aber den ganzen Psalm von Anfang an durchlesen, wie es da abgeht, in welcher Situation David sich da befindet, was ihn alles belastet, wer ihn verfolgt, und trotz all dem betet er, ich werde mich in Frieden niederlegen und schlafen, denn du allein, Herr, lässt mich sicher wohnen. Das verspricht Jesus Christus jeden Einzelnen, der ihn im Glauben annimmt, der ihn oder der das Opfer, was er am Kreuz getan hat, durch sein Blut und durch sein Auferstehungswerk, er jedem einfach schenken möchte. Und das ist Gnade. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei mir ist es immer hilfreich, wenn wir einen Text vor uns liegen haben, dass wir uns die Fragen, die Gott hier in diesem Fall an keinen richtet, mal selbst an uns richten. Und hier in diesem Text, was wir gelesen haben, gibt es drei Fragen, die Gott an keinen richtet, aber die wir auch auf uns projizieren können. Und die erste Frage, die Gott an keinen stellt, ist, warum bist du so wütend und warum senkst du dein Angesicht? In unserem Fall könnte es heißen, warum haben wir so wenig Gemeinschaft mit Gott? Wie sieht es mit unserem Gebetsleben aus? Wie sieht es mit unserer Gemeinschaft, mit dem Wort Gottes, mit Jesus Christus aus? Wenn keines bewusst gewesen wäre, dass ein Opfer, das er dem Herrn bringt, nicht wohlgefällig ist und er es geändert hätte, sein Haupt erheben können. So ist es auch bei uns. Die zweite Frage ist, wo ist dein Bruder Abel? Wo ist dein Bruder Abel? Könnte so viel heißen wie, warum pflegst du die Gemeinschaft mit deinen Geschwistern nicht? Wo sind meine und deine Brüder und Schwestern? Sind sie hier? Sind sie im Herrn? Wissen sie vom Herrn? Wo sind meine Brüder und Schwestern? Und die dritte Frage ist, was hast du getan? Die dritte Frage, die eher als Anklage formuliert ist, ja, was hast du getan? Und so können wir selbst an uns, was haben wir getan? Was müssen wir noch in Ordnung bringen? Ist unser Leben im Reinen? Und wie Gott damals zu Kain gesprochen hat, so spricht er auch heute zu uns. Und so stellt sich die Frage, weist du dieses Reden ab oder nimmst du es in Anspruch? Und wir können viel aus diesem Text für uns rauslesen, dass wir dem Beispiel Kains nicht folgen, sondern dass wir einfach diese Gnade, die der Herr heute in seiner Liebe noch jedem Einzelnen zuteil werden lässt, dass wir diese in Anspruch nehmen. Und das wünsche ich einem jedem Einzelnen von uns, dass wir diese Worte und dieses warnende Beispiel auf uns wirken lassen und stattdessen uns für den anderen Weg, für Jesus Christus, entscheiden. Amen.